Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Heinze Architekturfunk, Episode 154 am 29. August 2024 nach einer langen Sommerpause. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Fabian Freitag. Er ist Architekt und preisgekrönter Designer und im Zuge dieses heutigen Schwerpunktes gibt es jetzt eine Hausmitteilung über unseren Episodenpartner Baunetz ID. Als Schnittstelle zwischen Innenarchitektur und Design sowie Gestaltenden und Produkten richtet sich das Online-Magazin Baunetz Interior Design an alle, die sich mit anspruchsvoller Gestaltung von Raum befassen. Hier werden Produkte und Materialentwicklungen vorgestellt und über aktuelle Tendenzen der Branche berichtet. Ebenso kommen ProtagonistInnen der Szene zu Wort, wie etwa Fabian Freitag. Ende der Hausmitteilung. Und jetzt geht's los mit meinem Gespräch mit Freitag, das ich in seinem Berliner Studio mit ihm geführt habe. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Fabian Freitag. Du bist Architekt, Designer und Inhaber des Berliner Büros Fabian Freitag Studio, wo wir gerade auch drin sitzen, das du 2012 gegründet hast.
Genau.
Deine Arbeit bewegt sich zwischen Architektur, Kunst und Design und erstreckt sich von Interior über Ausstellungs- und Konzeptdesign bis hin zum Objektdesign. Du entwirfst auch Möbel und du hast auch ein Fahrrad entworfen, habe ich auch gesehen. Mhm. Und du wurdest von Architectural Digest als einer der wichtigsten Kreativen 2023 und 2024 gewählt, zu den kurz gesagt AD 100. Mhm. Und letztes Jahr hast du den Best of Interior Award gewonnen und wirst seither als bester Interior Designer Deutschlands gefeiert von vielen Medien. Du warst auch im ZDF und alle möglichen Zeitungen schreiben über dich. Mhm. Schön, dass du jetzt auch bei uns bist.
Geschafft. Jetzt endlich. Hat sich die Arbeit gelohnt, all die Jahre.
Jetzt bist du ganz oben angekommen. So, du hast aber nicht Innenarchitektur studiert, sondern Architektur an der Universität der Künste. Mhm. Warum? Warum bist du nicht direkt zur Innenarchitektur oder wie bist du von der Architektur zur Innenarchitektur gekommen?
Also am Anfang ging es mir wahrscheinlich so wie vielen Leuten in Deutschland. Man weiß gar nicht, was der Innenarchitekt macht. Also mir war dieses Berufsbild auch nicht zwangsläufig bekannt. Und warum ich Architektur studiert habe, ist, ich bin familiär vorbelastet. Also ich komme aus einer Architektenfamilie mit fünf Architekten. Da konnte man irgendwann nicht differenzieren zwischen dem eigenen Ich und dem Beruf. Das verschmolz so. Und wenn dir über 20 Jahre Menschen einreden, du wirst ja dann auch Architekt, dann hörst du irgendwann auf nachzudenken. Aber ich muss sagen, als ich dann nach der Schule da stand und überlegt habe, wo ich Architektur studiere, war dann genau parallel dazu, hat meine Cousine hier in Berlin an der Beuth ihren Abschluss gemacht und während der Diplomfeier war der Rundgang an der ODK und dann haben meine Eltern gesagt, okay, dann schauen wir doch mal vorbei, was da so los ist und dann bin ich da so durch die Flure, alle am Rauchen, alle am Trinken, überall alles war beschmiert und irgendwie es war so richtig freigeistig noch, da gab es auch noch den Diplomstudiengang. Und dann habe ich mich auch nur da beworben, weil ich dachte, irgendwie dieses Generalistische, dass alles irgendwie kreativ ist und alles an so einem Ort zusammenfließt, das fand ich da total faszinierend. Und es war so, ich hatte Angst davor, dass es halt das Klischee wird, was man so vom Architekturstudium hat, dass du ständig in schwarz-weißen Klamotten an einem Schreibtisch sitzen musst und schon im ersten Semester irgendwie so Falten in der Stirn hast und nur traurig bist. Und es fühlte sich an der ODK ein bisschen anders an. Und deswegen habe ich mich nur da beworben. Es hat Gott sei Dank geklappt. Also der Tag, als ich noch nicht wusste, ob ich angenommen war, der war ja wirklich schrecklich. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Aber dann hat es geklappt. Und es war wirklich auch das, was mir entspricht und was so meine DNA ist, dass man halt irgendwie, man teilt es zwangsläufig, damit es in der Gesellschaft funktioniert, immer so in Berufe ein, auch Kreativität muss immer eine Schublade finden und das finde ich überhaupt nicht. Und natürlich musst du dich irgendwie auf einen Bereich spezialisieren, aber alles ist kreativ und in der Kreativität ist alles erlaubt. Also deswegen war das dann irgendwie der richtige Weg.
Ist das auch hilfreich? Also um ernst genommen zu werden, sage ich jetzt mal, weil ich habe schon mal eine Innenarchitektin interviewt, die sagte, sie hat dann noch Architektur studiert, weil sie es leid war, nicht alles einfach frei machen zu können und immer noch abhängig zu sein von Architekten.
ich finde, dieses Rechtfertigen, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich mich nie rechtfertigen musste, weil wenn du Architektur studiert hast, dann ist sozusagen, dann, ne, dann hast du diese Disziplin abgehakt, dann stellt keiner dumme Fragen. Ich weiß aber auch nicht, jetzt sage ich was ganz Böses, aber der, der den Satz nicht hören will, denkt sich den bitte weg. Ich weiß auch nicht, ob ich in Architektur studiert hätte oder das machen würde, weil ich schon diese Makroebene ganz gut finde, einmal so Sachen gliedern zu können und Konzepte in Form zu pressen. Es geht ja darum, ob du ein Konzept findest und das durchsetzen kannst. Das ist ja eigentlich die ganze Übung. Das ist aber fürs ganze Leben. Du musst es ja immer auf diese abstrakte Ebene hieven und sagen, da ist das Ziel, wie komme ich da hin? Und das sind die Regeln, die ich mir dafür definiere. So, da hast du natürlich im normalen Leben die 10 Gebote und so weiter. Die musst du dir aber eigentlich für die Kreativität auch schaffen. Und ich sag mal, das, was in Architektur ist am Ende des Tages, also natürlich kennst du dich dann besser mit Materialien aus, weißt, was Martindale sind, Scheuertouren bei Stoffen und so weiter. Also das weißt du dann schon. Auf der anderen Seite ist das auch keine Rocket Science, wo du halt sagen kannst, das muss ich jetzt sozusagen, ich sterbe, wenn ich es nicht weiß. Das ist Architektur ein bisschen anders, weil da gibt's schon so Grundregeln und das Bauen selber, das ist schon eine Schule, die ich nicht missen möchte. Die lernt man aber am Ende des Tages auf der Baustelle. Deswegen würde ich jedem sagen, der sich dafür interessiert, erstmal anfangen. Und wenn man merkt, man braucht irgendwie Informationen oder hat eine Lücke, dann kann man noch ein Studium anschließen. Das finde ich aber nicht kriegsentscheidend.
Und woher kommt dein Zugang auch zur Kunst? Hat sich das dann in der Universität der Künste herauskristallisiert?
Nee, das war schon, ich bin auf einem Umfeld groß geworden, wo halt immer gemacht wurde. Also mein Großonkel Tischler, der mein Opa war noch Postbote, aber ich finde, Papier liebe ich auch. Und deswegen war so dieses Machen, dieses handwerkliche Machen war immer so Teil meiner DNA. Ich hatte zu Hause ein Atelier und habe immer gemalt und habe auch immer geschnitzt und alles so Sachen, die ich auch immer noch vermisse, weil in der Stadt hast du natürlich nicht die Möglichkeit, dich jetzt so handwerklich auszutoben. Und meine Mutter hatte mich und meinen Bruder in den Waldorf-Kindergarten geschickt, wo halt eins total wichtig war, dass du mit dem, was du hast, was machst. Und dieser Verzicht auf Spielzeug, den fand ich großartig, weil du hattest nur das Spielzeug, was du dir selber gemacht hast, irgendwie dann aus Knete oder hattest draußen zum Spielen nur eine Schaufel und so weiter. Und es war nicht akzeptiert, dass du etwas nimmst, wie es ist. Also du kriegst Material vorgesetzt und musst damit was machen. Und wenn du jetzt halt irgendwie eine Barbie-Puppe oder ein Auto hast, ein Spielzeugauto, was fertig ist, dann ist die Geschichte auserzählt. Dann kannst du damit noch ein bisschen rumdüsen. Aber der Weg zum Auto oder zu dem, was du machen willst, oder ich habe immer Baumhäuser gebaut und so weiter, dieses was sehen, was man hat und was man daraus machen kann, das hat mich total geprägt. Und dann bin ich natürlich auch in eine staatliche Schule gegangen und so weiter und habe sozusagen das in die Kreativität in so normale Bahnen lenken müssen. Aber diese prägende Phase, das mit Händen was zu machen und das anzunehmen, was man hat und daraus was zu bauen, das ist total tief drin. Und natürlich, wenn in der Familie immer gebaut wird, hast du natürlich irgendwie dieses, das Anwenden von ist immer drin. Aber mich interessiert eigentlich schon immer die bildende Kunst. Also ich finde das schon immer eigentlich so die Wurzel unserer Kultur. Also und auch am Ende des Tages die Disziplin der Aufklärung. Also ich denke über was nach, ich denke also bin ich und ich komme zu dem Ergebnis, dass ich das und das umsetzen möchte. Das ist schon in diesem Prozess schon faszinierend.
Ja, mir ist es auch auf deiner Website aufgefallen, dass du den Waldorf-Kindergarten erwähnst, die UdK aber gar nicht. Das fand ich total interessant.
Ja, weil die UdK, ich muss sagen, ich habe fast nicht studiert. Also war so freigeistig, dass es auch nicht aufgefallen ist, wenn man nicht da war. Es war wirklich total toll, weil die UdK, das waren diese Professoren, die alle in den 80ern berufen waren und so, die schon auch so ein bisschen dieses, so sehr dogmatisch waren, mir auch ein bisschen zu dogmatisch waren, weil zum Beispiel zu meiner Zeit war es Todesstrafe, wenn du eine Pflanze in der Architektur eingeplant hast, weil Natur nicht planbar ist. Der Mensch macht Architektur und Architektur siegt über die Natur und deswegen spielt es keine Rolle, was die Natur will, so, weil für einen Ansatz, der heute total schräg ist, ja.
Ja, so habe ich es aber auch noch.
Ja, ganz schlimm. Und ich konnte mit diesem Dogmatischen nicht um. Also diese starren Regeln, dass das so und so sein muss, fand ich ganz schlimm. Dazu kam, dass wir relativ früh angefangen haben, einfach Wohnungen umzubauen, Projekte zu realisieren und die wurden alle von der UdK anerkannt. Und ich muss sagen, die Zeit, das, was ich jetzt so gedanklich anrufen kann an Momenten, die ich wirklich in der Uni war, das ist ganz kurz, weil ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet habe. Also jetzt so an Projekten, die man selber, also im Film, in Architektur, also alles, was so sich mit den Mitteln, die man hatte, realisieren ließ, haben wir gemacht.
Also kamst du quasi schon ausgebildet an die Uni?
Um Gottes Willen, nein, nee, aber.
Aber talentiert aber, mindestens. Also ich meine, Filmsets hast du gemacht.
Ja, aber alles sozusagen, es gibt ja Leute, die sind Genies. Und also mein Architekturgeschichtsprofessor hat immer gesagt, es gibt Wasserskifahrer, Brustschwimmer und Tiefseetaucher. Mhm. Und die, es gibt die Wasserskifahrer, die nichts ernst nehmen, die Brustschwimmer, die sich alles erarbeiten müssen und die Tiefseetaucher, die sich verzetteln. So, die dann halt immer nach so ewig. Und die gibt es natürlich also sehr viele an der Uni, die sich halt so verzetteln mit so bestimmten Sachen. Mhm. Und es gibt natürlich die Genies, die so gar nichts machen müssen, die halt so, aber ich bin Brustschwimmer, ich muss mir Sachen erarbeiten. Also ich gucke mir Sachen an und ich verstehe Sachen und ich muss die aber wirklich umsetzen. Ich wache nicht morgens auf und habe die Vision, sondern die ist halt wirklich.
Das ist harte Arbeit.
Das ist wie so Konditor, sage ich mal. Da hilft dir noch so viel Genie, du musst aber das handwerklich umsetzen. So, das ist einfach, fliegt dir nicht zu. Und ich hatte natürlich einen Grundverständnis, also beziehungsweise, ich will es mal so sagen, diese Faszination, die alle in der Uni hatten von Architektur und dass man aus der Uni stolpert und sofort ein Opernhaus baut, da war ich natürlich desillusioniert, weil ich aus einem Architektenhaushalt komme. Mhm. Da weißt du, wie der Alltag eines Architekten ist und wie bescheiden das auch teilweise ist. Mhm. Also mit wie viel Verantwortung das einhergeht. Und mein Vater hat immer gesagt, er hat die ersten 20 Jahre seiner Karriere nicht geschlafen, weil der so einen Druck hatte mit der Verantwortung, die du hast. Also mich konnte kein Professor locken mit dieser tollen Vision und dann wirst du halt berühmter Architekt und dann ist das Leben schön, ja, ist es ja eben nicht. Und ich finde auch, dass das Professoren überhaupt nicht thematisieren, wie schlimm dieser Beruf in Teilen ist. Mhm. Also wie viel Verantwortung du hast, wie viel du dich rechtlich absichern musst und dass es am Ende des Tages nur um das schwarze Peterspiel geht. Es ist so wenig kreativ in Teilen, dass es wirklich schmerzt. Mhm. Deswegen war so die ersten, stand ich wirklich so die ersten Jahre im Studium und dachte so, oh Gott, wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt. Und damals war ja auch noch die Gehaltsstruktur eine andere. Also die ist immer noch nicht gut bei Architekten, das muss man ja auch sagen. Aber es war noch diese Nachwehen der Generation Praktikum, wo alle in den Büros for free gearbeitet haben. Du musstest dir jetzt auch erstmal leisten können, dann irgendwie diese Ausbildung ernst zu nehmen, weil du dann bei Rem Koolhaas und Konsorten für 0 Euro Nachtschichten geschoben hast. Ne? Also das ist biestig.
Die Zeiten ändern sich allerdings auch, was das angeht, und dass die jüngere Generation von ArchitektInnen gar nicht so schwarz-weiß traurig mehr ist, sondern eher bunt im kollektiven denkend und das ein bisschen anders angehen.
Ja, ich hoffe. Also die ich jetzt neulich beim Sommerfest der UdK wieder getroffen habe, die sehen alle so semi-glücklich aus.
Hör mal, Fabian, wir sind hier im Architekturfunk.
Ja.
Unsere HörerInnen sind glückliche Architekten.
Ja, alle, die jetzt zuhören, haben natürlich alles richtig gemacht.
Nee, ich meine, klar, es ist gut, Probleme anzusprechen.
Und nein, ich möchte es wirklich einordnen, weil ich glaube, dass wir unseren Beruf ein bisschen selber schützen müssen. Und wir haben zu wenig Lobbyarbeit für uns selber gemacht. Wir gehen ran mit dem Mindset in dieser unterwürfigen Dankbarkeit, ja danke, dass uns jemand beauftragt, und sind dann so fast zu zurückhaltend in dem Sinne, dass wir halt immer so diese Demut haben, dass wir als Architekten arbeiten dürfen. Und ich finde, die anderen A-Berufe, Anwälte und Ärzte, die haben halt eine Lobby, da ist auch eine Kammer dahinter, die sich stark macht, und ich bin wirklich der Meinung, dass wir ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln müssen und wir müssen auch ein bisschen differenzierter werden im Dialog, was wir können und was wir nicht können. Weil der Anspruch, der an uns gestellt wird seitens der Gesellschaft, ist immer dieses, ja wieso, dann kannst du doch alles. Nein, aber beim Arzt ist auch klar, dass der Hausarzt ist der Hausarzt und der Urologe ist der Urologe und der Kardiologe ist der Kardiologe. Und dann gehst du halt dorthin zu den Leuten, die es können und die auch nur einen Teilbereich können. Und ich finde, es entsteht so der Eindruck, wenn du Architektur studiert hast, dann bist du so der Generalbaumeister, der von allem eine Ahnung hat. Und das ist eben nicht der Fall. Und dadurch entstehen, glaube ich, so viele Frustrationen auch, wenn man sich abverlangt, alles zu können. Und das ist eigentlich nicht gut.
Das stimmt. Das ist ein generalistischer Beruf. Ja. So wird das auch definiert. Ja. Und so definieren sich die Leute auch selber.
Ja, genau. Es ist auch ein internes Problem.
Ja, ist halt die Frage, ob du jetzt auch meinst, es muss mehr Expertentum geben.
Ja. Ich glaube aber auch, die Anforderungen an die Architektur sind so, ans Bauen sind so groß geworden, dass wir gar nicht Experten in allem sein können. Ich meine, im Prinzip müssten ja ein bisschen, macht einen großen Teil, entwirft hier die Feuerwehr und einen großen Teil entwirft hier die Haustechnik. Und irgendwo ist die Lücke dazwischen. Und ich glaube, dass man wirklich da mehr Definition braucht, wer was kann und wer was macht.
Mhm. Ja, ich habe den Eindruck, dass auch da sich was ändert und das interdisziplinäre Denken schon voranschreitet und ArchitektInnen quasi so der Kopf der Gruppe dann oft sind, weil sie eben schon befähigt sind, den Überblick zu behalten und dass die anderen viel schneller ins Boot kommen und dass man das Ganze, um die ganzen Riesenthemen wie eben Technik und Klimaresilienz und so zu bearbeiten, dass sie dann so mit dabei sind. Mhm. Die Bedeutung, weil nochmal kurz, weil du von der Kammer auch gesprochen hast, die Bedeutung der ArchitektInnen, die war ja mal groß und ist dann irgendwie so Richtung Dienstleister abgerutscht in den Jahrzehnten und irgendwie hat der Berufsstand es nicht mitbekommen so richtig und wacht aber wieder auf.
Nein, ne? Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein, definitiv.
Ja. Meinst du, es sollte mehr Richtung Startum wieder gehen?
Ich bin
eigentlich total froh, dass die Ikonen und so weiter, dass das vorbei ist.
Nee, das soll nicht so starallyrisch werden, aber ich glaube...
Haltung.
Genau, Haltung. Und ich finde, es hat sich so ein Singsang, so ein gesellschaftlicher Singsang eingestellt, dass der Architekt ja immer nur Mist macht. Weißt du, das gibt so ganze Runden, wenn du teilweise auch so in so Gesprächsabenden sitzt und dann mein Architekt schon wieder oder oh, also guck dir das mal an, weißt du, so das ist so, es gibt so ein selbstverständliches Denunzieren, würde ich fast sagen. Und ich glaube, dass die Komplexität, in der Bauen stattfindet, weil das ist ein individueller Prozess. Wenn du nicht von der Stange baust und kein Fertighaus baust, dann denkst du ja über jedes Detail neu nach, auch wenn es natürlich in gewissen Teilen bestimmte Regeln oder Standarddetails gibt. Aber du orchestrierst halt ein Orchester mit 70, 100 Leuten, wie viele dann auch bei so einem mittelgroßen Haus am Bau beschäftigt sind, in der Annahme, dass alle mitspielen wollen. Aber es wollen ja auch nicht alle mitspielen. Also es gibt halt immer dann diese, du bist ja sehr viel am Moderieren, sehr viel am Stress. Und die Komplexität der Aufgabe, die wird dann häufig, ist nicht mehr sichtbar, wenn das Ergebnis da ist, was einfach nur ein minimalistisches Machwerk ist. Ne?
Du sprichst aber jetzt von Architekten und Architektinnen, meine ich. Also nicht als Innenarchitekt. Ne? Du hast jetzt erstmal Beobachtung.
Deswegen sage ich, die Innenarchitektur ist da ein bisschen befreit davon, weil das emotionaler ist. Die Architektur ist zu einer Dienstleistung verkommen, finde ich absolut, weil ich habe es auch gestern bestellt, wo ist das? Die Innenarchitektur ist auf diesem gleichen Wege viel emotionaler geworden auch, also weil es da auch viel leidenschaftlicher geworden ist und weil auch viel mehr Leidenschaft erlaubt ist. Und deswegen ist dieser Prozess viel ergebnisoffener und viel variantenreicher, würde ich mal sagen. Und der Anspruch an die Architektur ist eher wie bei so einem Auto. Ne, das muss dann fahren, das muss funktionieren, das hat halt so und klar, darf die S-Klasse noch so ein bisschen einen Lifestyle verkaufen, ne, wie die mittelständische Villa so, aber das muss halt am Ende des Tages ist das ein Ingenieursstück so und da muss man so ein bisschen von weg, finde ich, weil wenn ich mir jetzt so die Exposés angucken von so Unternehmerwillen aus den 60er, 70er, so Wirtschaftswunder, ne? Das war so pure Lebensfreude, das war so, wow, hier ist die gute Zeit und dann verliere ich mich so immer, ich habe gerade so ein Exposé aus dem Taunus irgendwie zuvergeschickt bekommen und da ist so eine Original-Unternehmervilla, wo du siehst, so, da wurde so richtig geklotzt zu der Zeit mit verspielten Details und so weiter. Und da gucke ich an und denke so, da verliere ich mich in dieser Lebensfreude, ja. Und es wurde zu der Zeit auch noch so hochwertig gebaut, dass es irgendwie immer noch dasteht und verändert.
Es ist eine etwas pessimistische Zeit auch im Moment.
Ja, vor allen Dingen auch, weil Rahmenbedingungen gesetzt werden, die unmenschlich sind, die zu machen. Also ich meine, was will aus der Politik noch kommen, um das Bauen in diesem Land noch hässlicher und noch komplizierter zu machen? Mehr Steine kannst du doch gar nicht in den Weg rollen.
Mir kommt das schon wie ein explizit deutsches Thema
vor. Ja, tun wir aber hundertprozentig. aber sowas von.
Ich war jetzt eigentlich noch gar nicht da, aber
wie? Machen wir schon jetzt den Abgesang? Nein, das soll auch ein positiver Podcast sein.
Egal, wir enden positiv.
Wir enden positiv mit der Innenarchitektur.
Also, du bist ja jetzt visuell noch gar nicht vorgestellt. Das ist eher Grande Bellezza, Dolce Vita vielleicht, pompös, lebensfroh, hast du gesagt, also eher sehr positiv. Wie kommst du dann in Deutschland zurecht? Du bist ja inspiriert von Italien unter anderem.
Eigentlich von Europa, ne? Ich muss mal sagen, Europa, auch wenn der skandinavische Teil natürlich ein ganz kleiner Teil der DNA ist.
Das merkt man gar nicht.
Nein, aber ich bin wirklich ein Riesenfan von Europa. Das, was hier sozusagen kulturhistorisch passiert ist, das ist halt irre. Also wenn man sich das überlegt, man setzt sich in eine Bahn oder steigt in einen Flieger ohne Flugscham, dann kommst du innerhalb von Stunden an Orte, die so unterschiedlich sind und die alle so eine reichhaltige Geschichte haben, wo man sich im Kopfkino verliert. Das finde ich unglaublich faszinierend. Ich glaube, Deutschland hat das Problem dieser Übererfüllung von Planzielen. Also wir sind jetzt dann die Energieweltmeister da. Ich finde diese Diskussion um die Energie so mühselig, weil es jetzt auch immer Tempolimit auf Autobahnen, ja, meine Güte, hin und ja, toll, die Argumente sind alle da. Oder weniger Straßen bauen. Wir betrachten das immer unter diesem Verbrennungsmotor-Ding. Und Wärmedämmung betrachten wir auch immer unter diesem, dass fossile Energien irgendwas verbrannt wird, damit wir es warm haben in der Bude. Wenn wir jetzt dieses energetische Thema einmal gelöst haben, dann ist es doch fast, jetzt kommen natürlich wieder Leute, die sagen, es ist nicht egal, ich finde aber schon, ob die Wände dann 2 Meter dick sind oder nicht, wie in der Burg früher, ja, also wir kommen natürlich dann natürlich wieder auf so normal Null, wo es nicht darum geht, jetzt alles auf Null Energie runterzufahren, es geht darum, CO2-neutral zu sein und das können wir auf mehrere Ebenen machen, aber der Weg dahin ist jetzt ernsthaft, dass wir das ganze Land in Styropor, in Sondermüll einpacken und sagen, das ist die Lösung, sorry, also ich steig da aus, das ist wirklich schrecklich.
Also Styropor ist doch mittlerweile nicht mehr...
Hat einen neuen Namen. Styropor ist so 2000.
Okay, lassen wir das mal beiseite mit dem Styropor und so weiter. Das können wir ja gar nicht hier klären. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass nichts einfach ist. Also, dass man nicht sagen kann, wir bauen jetzt nur noch dicke Wände und dann ist alles gut. Das ist nicht...
Nee, man hat auch nicht das Gefühl, dass gebaut werden soll, weil man immer, wenn man halt ein Projekt beginnt, ist eher sozusagen das Mindset, es wäre eigentlich schöner, wenn es nicht passiert. Und das ist, finde ich, auch... aus Sicht eines Selbstständigen ganz schrecklich, weil das ist doch das falsche Signal, dass halt Veränderung sein muss. Und ich meine, jetzt passieren so ein paar Sachen hier in den Straßen, das finde ich toll. Auf einmal können Cafés draußen die Parkzone nutzen, um dort Tische hinzustellen. Alles jahrzehntelang indiskutabel, um Gottes Willen, der Parkraum und so weiter. Nee, aber jetzt wird die Stadt das erste Mal besser. Und jetzt muss man halt wirklich auch mal wieder Grün reinbringen und pflanzen und so weiter, weil am Ende des Tages wird uns ja nur die Natur retten können. Ja, also das ist nicht die Haustechnik, die uns retten wird, sondern heute Morgen, ich gehe jeden Morgen laufen, einmal Regierungsviertel, Tiergarten und so weiter und heute Morgen hat es schon 31 Grad gehabt oder 30 Grad gehabt und du biegst in den Tiergarten ein, in die Bellevue-Allee, ja, die zwischen Schloss Bellevue und dem Potsdamer Platz ist und du merkst einen signifikanten Temperaturunterschied, einfach nur, weil da eine Allee von Bäumen ist, von großen Bäumen.
Klar, das ist mehr Grün in die Stadt, ich glaube auch, dass das auch mittlerweile angekommen ist, es muss halt nur umgesetzt werden sozusagen.
Exakt, aber wir sind zu langsam, wir sind einfach zu langsam dafür.
Lass uns nochmal zum Positiven kommen, nochmal Stichwort Deutsche Vita.
Mhm. Deutsche Vita.
Deutsche Vita, ja, genau. Oh, weg von Deutsche Vita, also Deutsche Vita. Ich habe es eben schon gesagt, deine Inspiration für Schönes und Pompöses kommt unter anderem aus Italien, aber du hast gesagt aus ganz Europa, Norden eher weniger. Mhm. Außerdem zitierst du auch vergangene schillernde Jahrzehnte oder nimmst da die schillernden Elemente raus, die 20er Jahre bis 70er, 80er. Und du sagst in deinem Buch, das im Kalwey Verlag erschienen ist, mit dem Titel Gently Radical und deine Kunst und deine Arbeit mit KI und deine Projekte zeigt unter anderem die Umgestaltung eines Penthouses. Daraus möchte ich mal zitieren, Minimalismus ist leicht realitätsfern. Wieso ist Minimalismus realitätsfern?
Minimalismus im Interior, weil ich glaube, das Leben kommt dazwischen und du hast halt immer... Das, was du benötigst, um leben zu können, findet immer statt. So. Und natürlich hast du deine Inszenierung, die wunderbar auf dem Foto aussieht und sozusagen der Tisch, der Stuhl, die leere Küche, das asketische Schlafzimmer. Ich glaube aber, am Ende des Tages leben so die wenigsten und also in dem primären Wohnsitz, wo halt wirklich das Leben stattfindet. Mhm. Und ich glaube, dass halt auch da so eine große Frustration passiert, weil immer davon ausgegangen wird, dass sobald meine Wohnung nicht so aussieht, ich total der Messi bin. Und
das ewige Versagensgefühl.
Das ewige Versagen. Und natürlich, ne, Family Life sozusagen und das tägliche Leben kommen dazwischen und dann stehen halt Sachen rum. Und ich glaube, dass es darum geht, das nicht zu leugnen, sondern halt zuzulassen, dass halt Sachen da sind und der einzige Aufruf ist, dass es am besten schöne Sachen sind, die dann rumliegen, dann hat man es ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ich glaube, dieses sich abzuverlangen, dass ein gutes Interior von so einem asketischen Lebensstil abhängig ist, finde ich irgendwie falsch.
Ja.
Das kann leidenschaftlicher sein.
Ja, dann nächstes Zitat, Schluss mit der Diät, Möbel dürfen Volumen haben. Mhm. Welche Rolle spielen Polster, Möbel und Möbel mit Volumen?
Nein. Wir sind hier in meinem Studio beziehungsweise in der Suite, unserem Besprechungsraum, und als ich angefangen habe, diesen Raum zu machen, da war mir so ein bisschen die Frage, wenn du das erste Mal so einen Ich-Raum machst, wie sieht der dann eigentlich aus? Also wie ist der Showroom deines Lebens sozusagen? Und dann beschäftigst du dich mit den Jahrzehnten und kommst so auf, also ich persönlich bin bei den 70ern gelandet, weil halt Möbel da so objekthaft waren, volumig waren und eben auch so ein Ausdruck von einer gewissen Lebensfreude. Und ich finde, wir sind in so einem Stil gelandet, der halt so, wo Möbel auf dünnen Beinchen stehen und wo alles immer so am besten nicht da ist. Und warum dürfen Sachen nicht da sein? Und ich finde, wenn ein Sofa groß ist und in der Gegend rumsteht und mir die Qualität bringt, dass ich darauf irgendwie abends gut rumflezen kann, dann bringt mir halt dieser formal schöne Sessel nicht, auf dem ich aufrecht nur sitzen kann mit einem Buch in der Hand und so tue, als würde ich halt so gut zu meinem Interior passen. Das Interior muss gut zu mir passen und sich eins zu eins um meine Funktion, um mich drehen. So. Und die Möbel, die in einen Raum gehören, sollten diese Funktion natürlich unterstützen. Und auf der anderen Seite können diese eben da sein und groß sein, weil eigentlich dafür wenig Möbel notwendig sind. Es ist häufig viel zu viel Beiwerk da und es ist viel von nichts, aber eigentlich reicht es, wenig von großen Sachen zu haben, die halt wirklich die Funktion vollumfänglich erfüllen.
Ja, verstehe. Verstehe im Sinne von nicht im Klein-Klein, so kleine zarte Dinge überall verteilen.
Nee, genau, auch so wieder so kleine Muster oder sowas. Nee, mach so die Sachen, die da sind, ernst nehmen und groß machen. Dann hat man irgendwie immer so ein gewisses Statement im Raum, weil auch kleine Räume können große Statements vertragen. Also das ist immer keine Angst davor haben, jetzt vor Überhöhung. Weil so ein bisschen theatralisch kann es sein.
Du arbeitest auch hier und da mit Streifen, gerne. Und Streifen sind ja auch ein starkes Statement. Oder Zirkus ist auch ein starkes Statement. Oder eine Zirkuszeltdecke, die du auch in dem Apartment gehabt hast, mit der du eben den Interior Design Award gewonnen hast. Phoenix, ne? Apartment Phoenix. Hier in Berlin auch. Was steht dabei im Vordergrund? Das Verspieltsein oder das Statement setzen? Oder welche Rolle spielt vielleicht Signature-Style?
Also ich versuche nicht einen Signature-Style zu erfüllen, weil ich immer so denke, morgen interessiert mich was anderes. Also man muss so kill your darlings. Ne? Man muss halt irgendwie jedes Mal neu über ein Projekt nachdenken. Mir geht's bei so gewissen Symbolen darum, wenn die positiv aufgeladen sind, tun die natürlich was sehr Gutes fürs Interior. Also Streifende, dann muss ich an Strandhünden irgendwie am
Markisen.
Markisen, so. Also das ist sehr positiv aufgeladen. Und das kannst du natürlich übertragen, kannst du dich bedienen. Und das Zirkuszelt im Phoenix ist eigentlich entstanden, weil der Raum groß war und die Deckenhöhe nicht so ausgiebig. Und dieses optische Spiel mit diesem Hochklappen, und natürlich verknüpfen wir mit so einer Gestaltung halt ein Zirkuszelt, aber auch dann positive Kindheitserinnerungen und so, da hast du diese Doppelung, die mich sehr interessiert. Du hast A, ein simples Tool. Das sind abgeklebte Dreiecke auf der Decke, die aber zum einen einen optischen Effekt haben, das heißt positiv auf die Raumhöhe, auf das Raumgefühl einzahlen und zum zweiten in uns positive Erinnerungen triggern. Und deswegen ist es so doppelt gut. Also deswegen macht es doppelt Spaß. Und am Ende des Tages, klar, hat es jetzt einen Preis gewonnen, das ist schön, aber es zeigt auch, dass es seine Wirkung nicht verfehlt. Und es gab große Diskussionen, ob man sowas machen kann in einem Hochpreissegment, ob man so eine Wohnung so gestalten darf. Aber ich finde ja, weil du diesen Mitnahmeeffekt, dieses positive Triggern, natürlich der Beweis ist, dass es funktioniert. Also die Leute wollen es ja. Es ist so, am meisten Diskussionen haben wir auch bei Projekten, wie Bäder auszusehen haben, dass Bäder so und so sein müssen. Und dann kommst du immer an diesen Punkt, du sagst, nee, die Leute wollen das aber so. Nee, die Leute wollen das nicht so. Wir geben den Leuten nur das vor, weil es da nur das gibt. Wir bedienen uns aus diesem eingeschränkten Katalog und sagen den Leuten, so und so geht's und so muss es sein. Aber wenn du jetzt durch diese neuen Hotels fährst, die halt sehr viel wohnlicher sind als früher, die halt immer wie so ein zweites Zuhause, wie ein Apartment rüberkommen, dann siehst du ja, was alles geht und die sind erfolgreich damit. Offensichtlich ist das ja gewollt. Bloß wir bieten es nicht an.
In dem Penthouse ist es auch so, dass eigentlich nur die Decke ja diese Verspieltheit hat. Und genau. Es ist ja an sich ein total ernstzunehmendes Design, was jetzt gar nicht so auf spielerisch ausgelegt ist.
Nee, und das ist genau diese architektonische Komponente, die mir total wichtig ist. Das sage ich auch das ist das, was ich mit dem Architekturstudium meine. Diese Regel, anzuwenden, eine Regel zu finden, anzuwenden und aber formal einen Raum sauber durchzuplanen. Das ohne sich in ausdrucksstarken Spielereien zu verspielen. Das ist die Aufgabe, ja. Das hat so verspielt einiges auch rüberkommt. Es hat immer seinen Sinn. Also es ist nie so, wir machen hier die Effekttapete, weil da soll eine Effekttapete hin. Oder das enttarnt sich sofort. Oder wir machen hier die Fake-Natursteinwand aus dem Baumarkt, weil wir wollen eine Fake-Natursteinwand im Wohnzimmer haben. Das ist nicht die Geschichte. Sondern wenn das da ist, dann ist das die Ableitung einer Regel. Und die kommt dann halt wie so ein euphorisches Element rüber. Das ist aber schön, wenn es am Frontend so ist. Dahinter steht Arbeit und dahinter steht eine Analyse und das Element ist die formale Anwendung davon.
Es ist ja auch ein relativ nachhaltiges Element, mit Farbe zu arbeiten, weil man, wenn man jetzt wirklich genug hat von den Streifen. Du hast ja eben gesagt, du willst als Designer nicht im Signature-Style verhaften, weil du eben sagst, ich will ja dann auch mal was anderes, sonst langweile ich mich. Kann ja auch den Kundinnen genauso gehen, ja, dass sie irgendwann sagen, naja, nach 5 Jahren Streifen will ich halt was anderes.
Um Gottes Willen, nein, das geht natürlich nicht.
So ist mir immer so.
Nein, aber weißt du, das Coole ist doch, wenn du es schaffst mit dem Interior und dafür stehen wir wirklich jeden Tag auf, dass du das Interior so machst, dass das wie so ein Puzzle ist, ja, wo du fast Schmerzen kriegst, wenn du ein Puzzleteil rausnehmen musst. Also dass das halt diese Selbstverständlichkeit von, das bleibt so. Und man kennt es ja von zu Hause, einige Ecken ändert man nie, einige Zimmer bleiben immer gleich und einige ändert man fortwährend oder ist immer unzufrieden oder stellt ständig was um. Ja. Aber da, wo die Antworten gefunden sind, da bleibt es halt so. Und das ist natürlich dann die Königsdisziplin, dass Sachen unveränderbar sind. Also da ist dieses Beständige interessiert mich schon, dass Sachen dann halt, wenn sie einmal durchdacht sind, so bleiben.
Mhm. Du hast ja ein Team von weiteren 5 Designern oder 4?
6.
6. Mhm. Also ihr seid insgesamt zu 7. Mhm. Wie suchst du dir die Leute so zusammen?
Wenn sich Menschen bewerben, dann ist es natürlich immer spannend, wenn das Architekten, Architektinnen sind, die den Weg in die Innenarchitektur wagen. Weil das kommt ja immer so ein bisschen.
Also du hast, das sind Architekten.
Es sind alles Architektinnen. Mhm. Und mir ist es insofern wichtig, auch da so ein bisschen diese Aufklärungsarbeit zu, also wenn einige davon wieder zurück in die Architektur gehen, dann ist das Verständnis schon, diese Wechselwirkung total geschafft, weil du eben sagen kannst, dass ein Raum nicht nur sich selbst genug ist, das, was der Architekt ja immer so will. Am liebsten stehen alle Möbel in der Mitte und der Raum ist der Raum und sozusagen unberührt und, ne? Aber ein Maß für, also das, was an Maßen einzuhalten gilt, damit ein Raum auch funktioniert, wo sitzt das Fenster und so weiter, sind halt Sachen, die aus dem Leben kommen und die gilt es beim Wohnen einzuhalten. Und dieses Verstricken von Innenarchitektur und Architektur ist natürlich das Wichtige. Im Moment sind die Disziplinen zu getrennt voneinander, weil eine Fassade, die entwickelt wird und woraus ein Raum dann dahinter entsteht. Du merkst es zum Beispiel, wenn Architekten, die viel im Bürobau, also oder auch Ministerien bauen, also hauptsächlich Büros bauen, dann ist das Raster des Wohnens ein komplett anderes, weil du kriegst dann teilweise die Grundrisse gar nicht organisiert innerhalb von bestimmten Fassaden, einem bestimmten Fassadenraster. Und wir planen unsere Grundrisse, also mein persönliches Steckenpferd ist der perfekte Grundriss, weil ich die Verzahnung von Einbaumöbeln und Raum liebe. Also dass ein Raum sich am Ende so anfühlt, als wenn da gar nichts drin ist, aber sehr viel drin ist, weil du natürlich den Grundriss so angelegt hast, dass alle Nischen für die Funktion so angelegt sind, dass das halt dazu führt, nichts vor die Wand stellen zu müssen. So.
Aber die Grundrisse sind doch meistens schon vorgegeben.
Nee, also, nein, wir starten bei den meisten Projekten, entwickeln wir die Grundrisse.
Ah, okay.
Und dann geht's los.
Du hast ja im Sapphire von Daniel Liebeskind 2 Penthouses
gemacht. Da haben wir auch die Grundrisse gemacht.
Ah ja. Die Form, also die Begrenzung dieser Wohnung war aber dennoch wahrscheinlich außergewöhnlich. Ne? Es ist ja so ein Liebeskind, nicht rechtwinklige Form.
Genau.
Und das war aber auch kein Problem.
Also am Ende ist das ja eine aufregende Hülle, aber drin folgt es im Raster. Ah, ja. Du hattest die, wie die Wohnungstrennwände sind und so weiter, das ist von Liebeskind ja erarbeitet worden, beziehungsweise mit dem Bauträger zusammen erarbeitet worden, dass du bestimmte Wohnungsgrößen und bestimmte Wohnungstrennwände hast, aber deswegen folgt es drin so einer Rechtwinkligkeit natürlich.
Ah ja, und du kannst dann bestimmen, wo die Wände stehen.
Der Trockenbau ist ja immer dann sozusagen zu entwerfen, ne? Und das war bei der einen Wohnung relativ klar, also bei dieser blauen Wohnung war es relativ einfach, weil da noch nichts drin war und ein Käufer da war. Bei der zweiten Wohnung gab es wahnsinnig viele Varianten, weil die Wohnung war von der Kubatur schwierig. Also da fühlte sich immer so an, als wenn man ein ein Zimmer zu wenig hat. Oder also das war so eine, die energetisch stimmte da irgendwas nicht so. Und ich habe da über Jahre so viele Varianten gezeichnet. Also es war wirklich, war ein Prozess.
Und Jahre, muss man sagen, ging in dem Fall, weil die Leute die Wohnung nicht dringend brauchten.
Und nee, genau, das war, nee, die Wohnung war zu Verkauf, also stand zum Verkauf. Und während dieses Prozesses gab es immer so, du machst dann in der Vertriebsphase häufig so illustrierte Grundrisse und dann immer in Varianten, so dass du halt sagst, okay, das und das sind Varianten, die könnten für potenzielle Käufer interessant sein. Und in dem Fall gab es so ganz viele Varianten, die für niemanden interessant waren, bis wir dann eine krasse Änderung gemacht haben. Also wir haben auf einen Raum verzichtet, haben die Küche erweitert und haben das Bad zur Erschließungsfläche dazu genommen für das Masterschlafen und auf einmal waren Kunden da. Also es war total irre, dass eigentlich so eine radikale Veränderung, die nicht unbedingt alltagstauglich ist, aber dazu geführt hat, dass jemand sagt, ja, jetzt will ich.
Das finde ich ja so faszinierend, was Zeit immer bedeutet auch. Dieses schnelle Bauen ist wirklich nicht gut, wenn man es, man braucht wirklich Jahre eigentlich. Ne?
Nein, es gibt, es ist auch eine gewisse Respektfrage. So dieses schnell läuft sich dann irgendwann tot, weil du natürlich mit, also natürlich, da sind wir wie bei dem Tiefseetaucher und Brustschwimmer und Wasserskifahrer-Ding, aber in unserem normalen Prozess, wenn die Leute sagen, ja, ich habe hier diese Wohnung, die soll in 3 Monaten fertig sein, dann sage ich, es geht einfach nicht, es geht nicht. Das eine ist das Planen und wenn wir planen, brauchen wir schon unsere Zeit. Und die möchte ich mir auch gerne nehmen. Aber man muss der Realität ins Auge schauen, dass halt eine Wohnung, ob 100 Quadratmeter, 200 oder 300, braucht mindestens ein Jahr, um die auf einem bestimmten Level auszubauen. Das ist die Verzahnung von so vielen Gewerken. Und sich dort abzuhetzen und Druck aufzubauen, ist halt, das finde ich auch mal, in Deutschland haben die Handwerker mal so einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ich finde das überhaupt gar nicht. Wir arbeiten wirklich mit so vielen tollen Firmen zusammen. Und da kommt dann immer so schnell dieser Sing-Sang rein, den musst du richtig Druck machen, dann geht das auch. Ich so, nee, du musst den nicht richtig Druck machen, du musst die einfach machen lassen, weil natürlich haben die auch ein Interesse daran, das nicht ewig zu, eine Baustelle ewig zu machen. Die wollen auch fertig werden. Aber die müssen halt auch die Motivation haben, es gut zu machen, weil du siehst in der Baustelle auch an, ob die mit Liebe gemacht ist oder ob die hingerotzt ist. Ja, und
mit Druck.
Und mit Druck. Und dieses und das erlebe ich häufig bei diesen Start-up-Sing-Sang so, dass man sagt, so, nee, die Prozesse sind so und so, da muss man nur richtig Druck machen. Ich so, es ist ja auch mein Beruf. Ich möchte diesen Druck gar nicht erfahren. Ja. Mein Vater ist mit 57 tot umgefallen, weil halt diese Pflichterfüllung, das muss so und so und der Druck und so. Ich sehe das gar nicht. Wir müssen doch alle Spaß bei dem Prozess haben, dass dieses Projekt mit Liebe erfüllt wird, mit Sinnhaftigkeit und mit einer gehörigen Zeit auch zum Nachdenken für die beste Lösung. Und wenn es dann immer ist, ihr zeichnet schon 3 Monate auf dem Plenum, sage ich ja, weil am besten ist es, mit einem guten Plan auf die Baustelle zu gehen und nicht mit einem feuchten Traum. Ja, also das ist eben unsere Aufgabe, dass wir das auf valide Beine stellen.
Ja. Was für ein Statement. Ich wünsche mir einfach auch mehr davon, weil das ist auch viel menschlicher, als die Leute immer so auszuquetschen. Also du hast, wie eingangs gesagt und wir eben auch mittendrin nochmal erwähnt, den Best of Interior Award gewonnen. Vom Kalwey Verlag wird er jährlich ausgelobt. Du bist in der Jury selber als Preisträger vom letzten Jahr, das ist immer so in jedem Jahr. Wie ist das, in der Jury zu sein? Was siehst du dort?
Ich sehe, also leider muss man erstmal sagen, man sieht sehr viele schlechte Fotos, weil ich muss, alle, die ihre Projekte dokumentieren, bitte verzichtet so viel wie möglich auf künstliches Licht und holt euch tolle Fotografen. Es ist wirklich wichtig, wie das dokumentiert wird. Ich finde immer überall Licht an und alles ist so irgendwie, also ich fand es total interessant, aber man muss ja auch sagen, in Online-Zeiten, ne, wir haben vorhin über die Newsletter gesprochen, die man so ins Haus kriegt, man bewertet ja jeden Tag.
Von
also,
Baunetz Interior
und,
Design.
Ja, genau, von Baunetz Interior Design, einer der besten Newsletter der Republik. Und in dem Moment, wo ich Instagram anmache, bin ich ja jeden Tag Jury. Ne? Leute stimmen jeden Tag über Projekte ab. Das heißt, dieser Prozess, man muss sich da so ein bisschen selber disziplinieren, weil du natürlich dieses oberflächliche Konsumieren von Fotos so drin hast. Das hat man natürlich aus Berufswegen weniger, weil man halt schon immer wissen will, wie geht das, warum funktioniert der Raum, welches Element macht es funktionierend. Aber ich muss sagen, für mich persönlich habe ich einen Weg gewählt, den die anderen in der Jury nicht so gewählt haben. Alle anderen haben sich alle Hintergrundinformationen zu den Projekten durchgelesen. Und ich finde das in Teilen uninteressant, weil am Ende des Tages muss das Resultat sprechen und einen gewissen Ausdruck haben. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die Wohnung besser gefällt, weil die Geschichte dahinter so schrecklich oder schön oder besonders ist, sondern egal wie die Geschichte dahinter ist, es muss natürlich eine bestimmte Ästhetik und eine gewisse Schönheit haben. Weil ich finde, es geht ja nicht über Mitleid oder so. Es ist halt, ne, und am Ende des Tages ist es auch so, weil wir diese große Diskussion hatten, ob Interior oder Architektur immer diese starke soziale Komponente haben muss. Das muss immer alles mitspielen. Aber die Aufgabe ist, dass es vernünftig aussieht. Ich kann nichts schönreden, wenn es halt sozusagen einen guten Ansatz hat, aber hässlich aussieht. Das ist nicht, das kann nicht sein. Mir graut schon jedes Mal, wenn man hier auf irgendwelche Ämter gehen muss. Weil du sagst, warum, wenn man schon was aussuchen muss, warum nimmt man dann wieso fettnäpfchenmäßig immer das Schlechteste? Warum sieht der Bürostuhl, der Schreibtisch, warum ist es immer diese beknackte Buchenarie, die mit hässlichen Bürostühlen einhergeht? Es gibt, mir leuchtet das nicht ein.
Was meinst du jetzt auf dem Amt selber oder was?
Ja, warum ist die Gestaltung des Staates auch eine hässliche? Wie wir mit Demokratie und mit Behörden in Kontakt kommen, sieht immer hässlich aus. Ja. Wie kann denn das sein? Mir wurde während der Möbelmesse mein Portemonnaie geklaut vor der Barbasso. Also eigentlich, naja, kann man fast sagen, selber schuld. Aber ich musste alles neu beantragen und war hier im Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg, die einen sehr guten Job machen. Also es war wirklich, wenn alle immer über die Ämter meckern, fand ich überhaupt nicht. Sehr, sehr gut.
Ich find's auch gut.
Also wirklich.
Bürgeramt.
Ja, nee, ich fand so, also super nett, super lösungsorientiert und also das hat wirklich alles geschnurrt. 5 Sterne plus. Aber die armen Menschen müssen da in irgendwelchen hässlichen Gelb-Eierschalen Wänden mit Drauffaser und Dings, also ich finde, man kann da auch schon mal über Gestaltung reden und wie so ein Interior von so einer Behörde ist. Das ist doch, da leben doch auch und arbeiten Menschen und überall ist so immer dieses Thema Arbeitsstättenrichtlinie und da wird's alles missachtet. Also wahrscheinlich wird's ja eingehalten, weil irgendeine hässliche Büroleuchte an der Decke hängt, aber warum darf es denn um Gottes Willen nicht schön sein? Warum wird Schönheit in diesem Land so in so eine Schublade von Luxus gesteckt? So, das verstehe ich nicht.
Also ich bin ganz bei dir, ich finde auch, es sollte sich eher in die Breite tragen, als dass es nur wenige genießen dürfen. Das ist ja dann auch das Thema, ne? Dann ist Interior Design plötzlich das Thema der oberen 10.000 und dabei sind alle interessiert dran.
Alle sind davon betroffen. Und das Gute, um wieder zu dem Award zurückzukommen, ich finde, der Award beweist eines auf wunderbare Weise. Es geht nicht ums Budget, um gute Sachen zu machen. Du hast natürlich da, wir hatten sogar eine Yacht, die dabei war, oder halt, sage ich mal, die 10-Millionen-Villa. Du hast aber auch eine 70 Quadratmeter Wohnung, die mit einfachsten Mitteln einfach schön gemacht ist. Und das ist doch die Sternstunde, dass du sagst, es geht doch, es ist doch gar nicht Luxus, sondern es ist Handwerk, es ist Anordnung, es ist Ordnung, Gliederung, aber es ist auch viel Leidenschaft und einfach nur der Gestaltung folgen. Mhm. Und das, finde ich, beweist dieser Award total. Und ich finde auch, dass der Kalver Verlag dann eine sehr wichtige Aufgabe übernimmt, eben das, was Gestaltung ist, im Innenräumen in die breite Masse zu tragen.
Ja. Ich musste noch gerade daran denken, mit den Hintergrundinformationen bei Kunst ist es ja schon hilfreich, aber beim Interior nicht. Also würdest du sagen, bei einem Bild hilft es schon, wenn man weiß, was die Dinge bedeuten, was dahinter steckt, um ein anderes Gefühl für das Bild zu bekommen?
Ja, aber ich beschäftige mich auch nur mit dem Bild, was ich schön finde. Also natürlich kriegst du alles erklärt. Und wenn ich mich jetzt sozusagen in die Coca-Cola-Firmenzentrale bewege und dann mir 4 Stunden über die Geschichte von Coca-Cola anhöre, dann fällt auch völlig hinten runter, dass es eigentlich ein ungesundes Zuckergetränk ist. Aber ich bin so emotionalisiert mit dieser ganzen Firmengeschichte, dass ich sage, was? Und der Weihnachtsmann ist auch noch von denen, dass du sagst, eigentlich ist es heilig. Das ist ja so, weißt du, Lobbyarbeit und so weiter, du kannst auf alles, du kannst alles emotionalisieren oder du kannst auch mit allem Propaganda machen, ne? Da haben wir in diesen Zeiten ja gerade die schrecklichsten Beispiele. Aber du musst halt am Frontend muss etwas rauskommen, was dich anregt. Und ich war jetzt so bei der letzten Kunstbiennale war ich so begeistert, weil davor waren, also vor 2 Jahren, letztes Jahr war Architektur, das war vor zwei Jahren.
Wie wollen wir leben, war, glaube ich.
Ja, genau.
Das war nicht so inhaltslos, leider.
Ja, das war inhaltslos, aber kam sehr schön rüber. Also bei der Architektur. Nee, ich meine aber die Kunst. Nee, genau, ich meine die Kunst. Denn die Architekturbiennale finde ich sowieso grenzwertig, weil offensichtlich die Künstler besser Räume gestalten können als teilweise die Architekten. Aber ich finde, ich entschuldige mich ganz am Ende nochmal bei allen.
aber wir müssen alle mit Kritik umgehen können.
Wir müssen alle mit Kritik umgehen können, vor allem der Innenarchitekt. Nee, aber eines darf ich, Interior Designer bin ich. Und ich fand so, da war die Jahre davor immer dieses dystopische, Pavillons waren geflutet und so weiter. Es ging immer um dieses Weltuntergangsthema. Und ja, wir haben jetzt alle verstanden, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen und so weiter, dass diese Welt so am Abgrund steht und dahin segelt, wir vielleicht aber durch Technologie und unser aller Willen da die Kurve noch kriegen. Aber das, was zu sehen war, war halt erstmal Schönheit. Und dann tauche ich ein. Und ich finde, wenn wir über die Ästhetik kommen, kriegen wir die Leute eher abgeholt als über diese Endzeit-Szenarien. Und da sind wir auch bei einer total politischen Ebene. Weil warum gewinnen wir den Kampf gegen diesen beschissenen Rechtspopulismus nicht? Weil wir überhaupt gar kein positives Zukunftsbild zeichnen. Wir sagen den Leuten nur, oh, es wird ganz schrecklich, wenn die da sind. Aber sie sagen nicht, es wird ganz schön, wenn wir das und das machen. Und wir müssen halt, das ist die Aufgabe von Gestaltung und die Aufgabe von Politik, schöne Bilder zu zeichnen, Ziele zu definieren. Wo wollen wir hin? Weil damit einigst du Leute und sagst, da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Wenn ich von vornherein sage, so, wenn sie den Vertrag unterschrieben haben, kommen jetzt erstmal 6 schreckliche Monate auf sie zu, wo sie sehr viel Geld ausgeben, wir ganz schlimme Diskussionen darüber haben und wie es wird und sehr viele Entscheidungen und ganz viele Enttäuschungen da kommen, weil uns schmiert bestimmt eine Firma ab, dann wirst du den Auftrag garantiert nicht irgendwie an Land ziehen, sondern du musst sagen, in einem Jahr, wenn wir hier in diesem Raum stehen und der wird so aussehen, das ist unser Ziel. Und so ein Ziel brauchen wir auch gesellschaftlich wieder, dass wir sagen, da wollen wir hin. Das ist unsere Definition, um es wirklich gut werden zu lassen.
Ja.
Gegen etwas ist kein Konzept, für etwas ist ein Konzept. Ja. Und nur so, wenn wir gesellschaftlich das gewinnen und sozusagen gemeinsam diesen europäischen Weg auch gehen können.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zur Innenarchitektur und Interior Design Unterscheidung. Du hast das nämlich gerade in deinem Satz mal eben so, ich bin ja kein Innenarchitekt, ich bin Interior Designer.
Nee, weil ich es nicht sagen darf.
Ja, genau.
Das, darum willst du hinaus.
Ja, genau. Es ist geschützter Beruf, Innenarchitekt in
zumindest
Deutschland.
Ne? Die und Bundes-, die Innenarchitektenkammer, die schützt das so,
ja,
sagen
genau,
wir mal so.
Genau. Zum Glück, ne?
Ja, ne?
Und du bist also Interior Designer. Es ist aber im Endeffekt das Gleiche, oder? Also das englische Wort Interior Designer heißt eigentlich.
Das ist das, was du dann, was per Definition benutzt werden darf in Deutschland. Ja. Aber ich muss sagen, diese ganze Diskussion ist so ein bisschen schwierig, weil ich verstehe diesen geschützten Beruf, wenn es um Bauvorlageberechtigung geht und so weiter. Alle bin ich völlig fein. Ich bin bloß, wenn du Architektur studiert hast, als Innenarchitekt arbeitest, und das mache ich seit 20 Jahren,
Dann darfst du dich bestimmt so nennen, weil man darf doch auch, wenn man praktisch als Architekt gearbeitet hat, nach 8 Jahren sich auch Architekt nennen.
Ja, aber da sind die Innenarchitekten nicht so. Wenn du das nicht studiert hast, no way. Und da finde ich so, da ein bisschen Maß und Mitte und auch ein bisschen Realitätsnähe wäre da schon schön, weil ich gebe, man muss ja auch sagen, also die Innenarchitekten haben sich sofort beim ZDF beschwert, als ich bester Innenarchitekt Deutschlands genannt wurde, weil ich damit vorgebe, etwas zu sein, was ich nicht bin. Wo ich auch sagen muss, da muss man mal Maß und Mitte walten lassen. Was gebe ich denn bitte vor zu sein und welche Gefahr geht davon aus? Ich sage ja nicht, ich bin Herzchirurg und die Leute kommen und ich schneide sie hier mal eben im Konferenztisch auf, sondern ich gebe das an, was mein Beruf ist und das ist nun mal, ich mache Innenarchitektur, ja. Darf dann aber kein Innenarchitekt sein. Und da muss ich sagen, da müssen wir ein bisschen Dogma rausnehmen, weil die Gefahr ist natürlich, wenn irgendjemand vorgibt, ich bin Architekt und reiche Bauanträge ein und so weiter, dass das ein bisschen so ein Limit hat, völlig in Ordnung. Aber der Rest, come on.
Ja, ich kenne die Lösung von einigen, ist dann wirklich noch Innenarchitektur zu studieren.
Ja,
ne? Was aber natürlich noch zwar, also es wäre natürlich in deinem blanker Hohn, also ist natürlich
nein,
klar.
Ich lasse mich davon der Innenarchitektur nicht in die Knie zwingen.
Okay, was hat der Erfolg des letzten Jahres für dich verändert?
Ich finde, es sind so, man kann es so noch gar nicht bewerten, weil es letztes Jahr unglaublich viel passiert ist, so. Und man muss sagen, dass man natürlich schon immer in so Überlegungen drin steckt, die weiter vorne sind. Also man reflektiert manchmal das jetzt zu wenig für das, was da ist. Aber ich muss sagen, dass sich im Umgang bei den Leuten so ein bisschen verändert hat, dass man irgendwie einem teilweise umgehängt wird, als wenn man jetzt so das Allheilmittel wäre. Also so ein bisschen, du bist doch Fabian Freitag, du musst es doch wissen und so. Das heißt so, nee, ist eigentlich immer noch der gleiche. Aber ich muss sagen, dass die Freude daran, dass man diese 20 Jahre, die man in dieses Projekt investiert hat, dass das, also traurig, dass es so lange gedauert hat, hätte auch ein bisschen schneller gehen können, wenn jetzt so kurz vorm Ruhestand. Aber Ich meine, diese Freude, dass sich halt so eine, die Definition eines Ziels lohnt, was jetzt noch nicht da ist, dass das irgendwann funktioniert und dass das halt irgendwie auch so einen Mitnahmeeffekt hat und auch andere beeinflusst, das finde ich unglaublich schön. Und das, was das Arbeiten einfacher macht, ist, dass man früher viel mehr um so Gestaltung ringen musste. Also, dass man mehr sagen muss, nein, das wird schon gut. Man hat jetzt so ein bisschen den Proof of Concept, dass wenn man sagt, ey, das ist wirklich das, was wir vom innersten Herzen für die beste Lösung halten, dann glauben einem die Leute das schon mehr. Und das ist natürlich schön, weil man da weniger Kraft darauf aufwendet, zu beweisen, dass man das dann irgendwie wirklich gut machen möchte. Weil am Ende des Tages haben wir natürlich ein Interesse daran, dass jedes Projekt das Beste wird.
Willst du denn irgendwann zur Architektur? Ich wollte zurück sagen, aber es passt ja überhaupt nicht. Also willst du mal irgendwann von null auf ein Haus
ja,
bauen?
Ja, ich fürchte, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe nur dieses Gefühl, dass es nicht in Deutschland sein wird.
Wo wird es sein? Lass mich raten, in Skandinavien.
Nein, vielleicht in Skandinavien. Ja. Nein, wir unternehmen gerade Versuche, ein Haus zu bauen. Ich habe ein Grundstück, wir haben einen Entwurf, den wird man auch bald sehen. Also ich liebe dieses Haus, es ist jetzt durchentworfen. Ich war gerade letzte Woche unterwegs, um Preise einzuholen, um sozusagen mal abzutasten, wie teuer es gerade ist, etwas zu bauen. Mhm. Und man muss halt sagen, und das ist wirklich, wir sind in einer katastrophalen Phase des Bauens. Mhm. Geld ist teuer, die Baupreise sind hoch, Grundstücke sind immer noch teuer. Und trotz dem Fakt, dass mir das Grundstück gehört, ist es nahezu unmöglich, ein Haus gerade zu bauen, was dann noch eine gewisse Rentabilität hat. Und wir stecken dann in einem totalen Dilemma, weil wir bauen müssen. Also wir haben so einen Bedarf an Wohnungen und, also ich will gar nicht sagen Häusern, aber an Wohnungen. Und im Moment ist alles auf Pause gedrückt. Und ich habe genau vor einer Woche hatte ich 6 Termine in Schwerin, um mal herauszufinden, was Bauen eigentlich kostet. Und es ist im Moment eigentlich eine totale Katastrophe. Auch wenn ich das Haus sehr, sehr liebe und die Baugenehmigung vorliegt und alles sozusagen, alles, was die Painpoints sind, bereits abgehakt sind, fürchte ich, dass ich nicht zu dem Punkt kommen werde, das zu bauen.
Es donnert.
Das ist wirklich krass. Ja, jetzt geht krass. Die Welt mal wieder unter. Nee, aber das Bauen wird auf jeden Fall kommen. Ich merke so aus persönlicher Ebene, aus der familiären Geschichte, auch dadurch, dass ich meinen Vater so, ich merke innerlich, dass ich immer der Architektur so ein bisschen vorwerfe, dass mein Vater so früh gestorben ist. Und das muss ich ablegen. Also da arbeite ich persönlich so dran, dass sozusagen die Nachteile der Architektur, die unmittelbaren Auswirkungen auf meine Familie hatten, dass der Dämon da so ein bisschen rausgeht. Ja. Das steckt auch dahinter.
Ja. Okay. Mich interessiert noch eine Sache, und zwar, ob du ein Bestandsgebäude dir vorstellen könntest. Das wäre vielleicht machbar und vielleicht auch interessant zum Umbau.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon 2 Wohnungen gekauft vor ein paar Jahren, die ich im Bestand umgebaut habe, und ein Bestandsgebäude finde ich auch super spannend. Also absolut. Ja. Absolut. Und das wird natürlich auch unsere Zukunft sein, weil irgendjemand muss ja irgendwann diesen ganzen Styropor wieder von der Fassade kratzen, und dann denkt man nämlich nochmal genau neu über Gebäude nach. Und ich denke auch, dass diese Umnutzung der Stadt die Hauptaufgabe der nächsten 20 Jahre sein wird. Also Bürokomplexe, die überall rumstehen, dass die in Wohnungen umgenutzt werden. Auf die Zeit freue ich mich wahnsinnig, weil das wird eine unglaublich spannende Aufgabe, und die wird unglaublich viele kreative Lösungen hervorbringen. Und glaube ich, so eine neue Sternstunde des Bauens werden.
Tolles Schlusswort jetzt. Vielen Dank für das Interview, Fabian Freitag. Du hast
gesagt, wir enden positiv.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link für weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Außerdem ist die Heinze Architektur gestartet und steht unter dem Motto Bauen im Bestand, nachhaltiges Bauen, Bauen mit Holz. Die nächste, auch Fortbildungspunkte bringende Veranstaltung findet am 10.09. in Hamburg statt, im Millantor-Stadion in St. Pauli. Es folgen dann noch Berlin, Wien, München, Stuttgart, Köln und Frankfurt als Veranstaltungsorte, und den Link zum Programm findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur
Funk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.